Aber meine Predigt heute überschrieben mit tragende Gläubige sind bereit, Opfer zu bringen. Zu diesem herausfordernden Thema möchte ich den Predigttext lesen aus 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Und wer eine Bibel dabei hat, lade ich nun ein, mit mir zu lesen 1. Petrus 2, 4 und 5. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Da steht, zu ihm kommt. Also Petrus fordert uns hier auf, zu Jesus zu kommen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann fällt uns immer wieder auf, dass die Bibel uns auffordert, zu Jesus zu kommen. Nun, warum sollen wir denn zu Jesus kommen? Ich sehe in der Bibel vor allem zwei Gründe, warum wir zu Jesus kommen sollen. Der erste Grund, die Bibel behauptet, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Deshalb sollen wir zu Jesus kommen. Oder kein anderes Lebenskonzept, keine andere Religion führt zu Gott, behauptet die Bibel. Der zweite Grund, die Bibel sagt auch, dass Jesus Christus das einzige wahre Leben ist. Die Bibel behauptet also, dass nur Jesus Christus uns die letzten Fragen beantworten kann. Oder die Fragen so, wo finde ich Zufriedenheit? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es ein Leben nach dem Tod und so weiter? Nur Jesus kann uns diese Fragen beantworten, sagt uns die Bibel. Augustinus sagte einmal in einem Gebet, zu dir hin, o Gott, hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also die Bibel behauptet, dass nur Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist und er der einzige ist, der wahres Leben bieten kann. Sind heftige Behauptungen. Und genau diese Behauptungen sind es ja auch, die heute den Menschen so viel Mühe machen. Kann denn ein vernünftiger Mensch heute wirklich glauben, dass Jesus, ausschließlich Jesus, der Weg in den Himmel ist, zu Gott? Kann ein vernünftiger Mensch wirklich glauben, dass Jesus das einzige wahre Leben bieten kann? Macht es Sinn, auf ein Wort zu vertrauen, auf ein Buch zu vertrauen, das 2000 Jahre und älter ist? Kann man als vernünftiger Mensch so etwas glauben? Nun, das sind heftige Behauptungen. Alles entscheidend ist hier eine Frage. Ist die Bibel Gottes Wort? Kann es sein, dass Gott die Bibel als Weg ausgewählt hat, zu uns Menschen zu sprechen und uns das Wichtigste mitzuteilen? Das ist die wichtigste Frage. Nun, wenn ich so in die Menge schaue, dann gehe ich heute Morgen davon aus, dass die meisten von uns diese Fragen mit Ja beantworten würden. Oder ja, ich vertraue der Bibel. Ja, die Bibel ist Gottes Wort. Vielleicht ist trotzdem jemand hier, der jetzt gerade ein bisschen Mühe hat mit diesen Behauptungen. Und sonst kennen wir ja alle in unserem Umfeld bestimmt Menschen, die diese Ausschließlichkeit nicht glauben können. Und ich möchte mal die Frage in den Raum werfen, wie können wir denn wissen oder erfahren oder feststellen, ob dieses Wort wirklich Gottes Wort ist? Und ich habe dazu ganz ein einfaches Beispiel. Da ist er. Habe mal Zucker mitgenommen. Stellen wir uns mal die Situation vor, wir sind so im Laden und wir möchten gerne Zucker kaufen. Also im Migros oder Coop und wir finden den nicht gerade und sagen dann so, wo ist der Zucker? Und dann wird uns da Zucker gebracht und dann kaufen wir den. Und wie können wir jetzt sicher sein, dass hier Zucker drin ist? Nun, als erstes Mal schlage ich vor, mal zu lesen. Wenn hier Salz draufsteht, gehe ich davon aus, dass es wohl kein Zucker ist. Oder mal lesen, es steht jetzt hier Zucker, ganz groß, so schönes Schweizer Kreuz daneben, wird wohl Schweizer Zucker sein. Also dieser Zucker hier behauptet also Schweizer Zucker zu sein. Nun, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann behauptet dieses Wort Gottes Wort zu sein. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und so weiter, 1. Timotheus 3, Vers 16. Dieses Buch behauptet, Gottes Wort zu sein. Nun, das muss noch nicht Gottes Wort sein, wenn das das sagt, oder? Kann noch jeder behaupten, es sei Gottes Wort, oder da? Aber zumindest ist es jetzt einer Überprüfung wert. Also wenn man ein Buch vor sich hat, das behauptet, Gottes Wort zu sein, das behauptet, Prophetien darin enthalten zu haben, ja, von denen sich sogar noch einige erfüllt haben schon und andere stehen noch aus. Und wenn da ein Buch ist, das behauptet, den einzigen Weg zu Gott zu kennen, dann empfehle ich, dieses Buch mal etwas näher zu betrachten. Also, hier steht Zucker drauf. Gut. Erster Schritt, wir haben mal gesehen, es behauptet, Zucker zu sein. Nun, die wenigsten von uns werden dann noch weiter überprüfen und das einfach nach Hause nehmen, oder? Aber nehmen wir jetzt mal an, wir sind da immer noch ein bisschen unsicher und so. Was machen wir dann? Klar, man öffnet es. Und man schaut mal hinein. Und ich kann euch sagen, es sieht aus wie Zucker. Also ja, sieht aus wie Zucker. Nun, wir lesen mal in diesem Wort, dann sehen wir, es sieht aus wie Gottes Wort. Über 15 Jahrhunderte lang hat man nie bezweifelt, dass das Gottes Wort ist. Es war immer klar, die Autorität dieses Wortes. Also es sieht auf jeden Fall mal aus wie Gottes Wort. Nun, auch das ist noch nicht so ganz sicher, oder? Um ganz sicher zu gehen, ob das Zucker ist, müsste ich da mal ein bisschen probieren. Ich muss sagen, es ist Zucker. Nun, genau darum geht es auch. Wer die Bibel öffnet, wer darin liest und es anwendet, der wird feststellen, ob es Gottes Wort ist oder nicht. Oder wer dieses Wort schmeckt nach Vers 3, das ist der Vers vorher. Wer dieses Wort da schmeckt, dass der Herr freundlich und gut ist, wird merken, ja. Millionen von Menschen können bezeugen, dieses Wort ist Gottes Wort. Es ist erlebbar, es ist nachprüfbar und kann feststellen, es ist Gottes Wort. Eben, probieren geht über studieren. Beim Zucker. Und so auch bei diesem Wort. Und genau darum geht es jetzt in 1. Petrus 2, Vers 4. Es steht, zu ihm kommt. Nur derjenige, der zu Jesus kommt, wird feststellen, ob dieser Stein, von dem es hier heißt, auch wirklich trägt im Leben und im Sterben. Nur derjenige, der kommt. Nun aber muss ich noch etwas erwähnen. Es ist ja so, dass wir Menschen eigentlich ja gar nicht zu Gott kommen können. Wir sind ja getrennt durch unsere Sünden. Und das Problem ist jetzt, wenn es hier heißt, zu ihm kommt, dann ist das eigentlich grundsätzlich von Natur aus eine Unmöglichkeit, zu Gott zu kommen. Etwa so unmöglich, wie wenn ich heute Morgen sagen würde, so, ich möchte mal Barack Obama kennenlernen und zu ihm kommen. Oder dann gäbe es da vielleicht verschiedene Ideen so, könnte ihm einen Brief schreiben. Ich glaube nicht, dass er mir den beantwortet. Ein Mail geht noch schneller, aber ich glaube, der würde noch vorher aus dem System genommen werden, da von NSA und so. Also ich denke nicht, dass Barack mir dieses Mail beantworten würde. Ich könnte mal im Telefonbuch schauen, bezweifle allerdings, dass er dort drin ist. Eine Direktnummer zu finden ist wohl sehr schwierig. Ich könnte zu ihm gehen, oder so, zum Weißen Haus, ich weiß, wo das steht. Und dann gehe ich mal dort und dann klingle ich an der Tür und dann kommt ganz bestimmt nicht Barack. Und es ist wohl bis zum Schluss eine Unmöglichkeit. Also wenn jemand von uns heute Barack treffen möchte, das geht wohl nicht. Vielleicht in Davos, man weiß es nicht so genau, oder? Vielleicht noch. Naja. Es gibt eine Möglichkeit, wie ich Barack treffen könnte. Das ist, wenn er plötzlich die Idee hat, mich kennenzulernen. Das würde dann klappen. Und genau darum geht es hier. Wir hätten keine Chance, Gott kennenzulernen. Keine. Aber Gott möchte uns kennenlernen. Und er hat alles dafür getan, um mit uns Menschen in eine Beziehung treten zu können. Deshalb wurde Gott in Jesus Christus Mensch. Deshalb lebte Jesus Christus auf dieser Erde etwa 30 Jahre lang, total sündlos, und war dann bereit, am Kreuz zu sterben. Es heißt hier, der Stein, der von den Menschen verworfen ist, wörtlich für unbrauchbar erklärt wurde. Verworfen. Oder man hat Jesus ans Kreuz genagelt und sagt, brauchen wir nicht. Unbrauchbar. Aber dann steht da auch, aber bei Gott auserwählt und kostbar. kostbar, wertvoll. Gott Vater hat seinen Sohn am dritten Tag vom Tod auferweckt. Jesus lebt heute. Er hat den Tod besiegt. Darum steht hier, zu dem lebendigen Stein. Und lebendiger Stein, das meint dieser Stein, der lebt und der kann lebendig machen. Und zwar kann er uns, die wir tot sind, in unseren Sünden lebendig machen. Zu lebendigen Steinen. Lebendige Steine, das ist ja ein Paradoxon. Also lebendige Bäume von mir aus, lebendige Pflanzen von mir aus. Habe ich mal gelernt, dass das auch lebt. War für mich immer tot, dieses Pflanzenzeugs da. Aber das lebt. Dann die Tiere, klar, die leben auch. Und wir Menschen, wir leben. Aber Steine, das ist tote Materie. Paradoxon. Aber Jesus Christus kann Steine lebendig machen. Uns, die wir tot sind, zum Leben erwecken. Meine Frage heute Morgen lautet deshalb, sind Sie schon zu Jesus gekommen? Oder was hindert Sie daran? Zu ihm kommt. Nun, wie kommen wir zu Jesus? Indem wir unsere Sünden bekennen und Jesus als Herrn anerkennen. Und nun steht da, dass diejenigen, die zu Jesus kommen, steht eigentlich kommend als Partizip und das meint im Griechischen immer wieder zu Jesus kommen. Das erste Mal, das nennt man Bekehrung und Wiedergeburt mit dem theologischen Fremdwort. Und dann immer wieder sollen wir zu Jesus kommen, um ihm zu dienen. Das ist hier der Gedanke. Wir sollen zu ihm kommen, als lebendige Steine erbaut zu werden. Wir sollen uns erbauen lassen zum geistlichen Hause. Vers 5. Was ist mit diesem geistlichen Haus genau gemeint? Im Alten Testament war das geistliche Haus ja der Tempel. Nun im Neuen Testament, dort sagt die Bibel plötzlich, dass der Tempel, das sind wir Heiligen. Also die Gemeinde wird als Tempel des Heiligen Geistes auch bezeichnet. Das geistliche Haus. Und Gott baut heute auf dieser Erde dieses geistliche Haus, die Gemeinde. Es ist so, dass in dem Moment, in dem wir zum Glauben an Jesus Christus finden, der Heilige Geist kommt und er packt uns dann so und fügt uns in diese Gemeinde ein. Und nun gebraucht Petrus ein Bild für diesen Bau der Gemeinde. Das ist die Mauer. Man kann sich das so vorstellen, da ist eine Mauer und dann kommt der Heilige Geist und er packt da jemanden, der zum Glauben kommt und fügt diesen Stein in diese Mauer ein. Nehmen wir mal an, man wird dann so oben auf die Mauer eingefügt. Oder? Und wenn man da so oben auf der Mauer eingefügt wird, dann ist das ja ganz etwas Schönes. Man hat den Ausblick, den Überblick, man fühlt sich getragen von den anderen Steinen, man kann gut atmen, oben ist die Luft super. Und so haben das ganz viele von uns erlebt, als sie sich bekehrt haben und sie eingefügt in die Gemeinde und es war so schön. Oder wenn man neu in diese Gemeinde kommt, dann wird man herzlich begrüßt. Dann wird für einen gebetet. Dann haben Menschen Freude, dass man da ist. Da fühlt man sich getragen am Anfang. Und dann ist man etwas länger in dieser Gemeinde und merkt, da kommt noch ein Stein links, dann kommt ein Stein rechts, das ist noch okay. Und dann plötzlich kommt noch ein Stein oberhalb von mir und dann vielleicht noch ein zweiter, ein dritter und die Luft wird langsam ein bisschen knapp und man fühlt sich so als Lastenträger plötzlich. Nun, wer das begriffen hat, was Gemeindebau ist, nämlich Bau einer Mauer, wo man zuerst oben ist und dann kommen immer neue Steine dazu, der hat eigentlich das Wichtigste der Gemeinde fast schon begriffen. Wer das nicht versteht, der hat schnell einmal Mühe in der Gemeinde. Also dann ist man ein bisschen länger da und dann merkt man, oh, da sind so viele Menschen, die mir Mühe machen. Oder die Mühe haben. Das stellt man dann auch fest nach ein paar Jahren. Wie viele Gläubige Mühe haben oder Nöte erleben oder Probleme da sind. Oder früher, da war alles so schön, denkt man dann, jetzt ist alles so mühsam und es kommt zur Glorifizierung der Vergangenheit. Da sind wir Menschen übrigens allgemein gut darin. Früher war immer alles besser. Oder? als die Gummistiefel noch als Holz waren. Da war alles besser. Ich staune manchmal, wie früher alles besser war. Aber das ist genau, das nennt man Glorifizierung der Vergangenheit. Unser Hirn, und das finde ich eigentlich wunderbar, das vergisst das Negative und hebt das Positive hervor. Ich erlebe das oft bei den Jungen, die dann so 25 sind und sagen, als wir noch 16 waren, hatten wir es so schön miteinander. Schon in dieser kurzen Zeit. Oder? Und dann kann es auch in der Gemeinde so zur Glorifizierung der Vergangenheit kommen. Ja, früher, als ich da in die Gemeinde kam, da war alles noch so schön. Aber jetzt? Aber wer verstanden hat, wie Gemeinde funktioniert, merkt, aha, zuerst wurde ich getragen und jetzt trage ich andere. Zuerst wurde ich freundlich begrüßt und jetzt bin ich der, der an der Tür steht und andere begrüßt. Und zuerst war ich derjenige, für den man oft gebetet hat. Und jetzt bin ich derjenige, der andere auch im Gebet mitträgt. Zuerst war ich ein Getragener und jetzt werde ich zu einem tragenden Stein. Jetzt gibt es aber hier in diesem Text ein Problem. Es steht da, wir sind lebendige Steine. Und lebendige Steine, die sind eben schon lebendig. Und das deutet auf die Freiwilligkeit hin. Es ist nämlich irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, aber wir als Steine haben so den Drang, uns nach oben zu arbeiten. Wir sind gerne zu oberst auf dieser Mauer, dort, wo man getragen wird. Oder? Und dann sind diese Steine unglaublich lebendig und dann arbeitet man nach oben und so. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass doch der Stein dort bleibt, wo er eingefügt wurde. Das wäre wunderbar, oder? Wenn man dort bleibt, wo Gott einem einfügt. Aber wir sind eben lebendig. Und deshalb möchte ich heute Morgen uns auffordern, tragende Steine in der Gemeinde zu sein. Da möchte ich uns ermutigen, weil eine Gemeinde lebt von tragenden Persönlichkeiten. Wenn ich so in diese Gemeinde schaue, dann sehe ich heute Morgen ein paar Älteste hier. Der dritte ist Jamiglu bauen, der ein weiterer am Predigen und so. Aber ich sehe jetzt doch noch Älteste und die sitzen immer in den vordersten Reihen. Das ist mir schon aufgefallen. Und das ist für mich so ein Ausdruck, wir tragen mit, wir sind da vorne, dort, wo es auch unbequem werden kann. Unsere Ältesten tragen sehr mit in unserer Gemeinde. Ich habe das wieder gemerkt, als ich vor 2 Wochen eine ganze Woche weg war, waren einige von uns auch im Spital und so, und ich war einfach weg. Dann haben unsere Ältesten getragen, besucht und waren da. Unsere Ältesten beten mit. Unsere Ältesten sind tragende Steine. Aber dann sehe ich jeweils neben diesen Ältesten noch ganz tragende Frauen. Das vergisst man oft, aber da gibt es ganz viele tragende Frauen auch im Hintergrund. Und das darf man gar nicht unterschätzen, weil ich merke das jetzt auch gerade in unserer Nachbargemeinde, wie fest Frauen mitleiden, wenn es schwierig ist. Oder da trägt man mit, da bekommt man Schwieriges zu hören. Und man merkt das einfach und man trägt mit. Dann haben wir hier auch tragende Hauskreisleiter-Ehepaare. Und das ist so ein Vorrecht als Pastor, dass man hintenrum so vieles hört. Und dann höre ich, wie die Hauskreisleiter wieder wunderbar getragen haben. So, ich denke, manchmal haben wir wunderbare Seelsorger in unserer Gemeinde. Die sind einfach da und beten und tragen mit und hören zu und helfen praktisch und so. Tragende Hauskreisleiter. Ja, und wir haben noch viele mehr, die da auch im Hintergrund tragend sind. Ich möchte einfach danken. Danken für all das, was getragen wird. Ich möchte jedem herzlich danken, der verstanden hat, Gemeindebau heißt nicht, dass ich mich tragen lasse, sondern ich möchte zu einer tragenden Persönlichkeit werden. Ich wünsche mir, dass heute Morgen der eine oder andere hier sitzt und sagt, ja, ich möchte ein tragender Stein sein. Getragen von Jesus Christus auf seinem Grundstein, um auch andere tragen zu können. Schaut, wenn wir mit der Sichtweise leben, ich muss andere suchen, die mich tragen, dann werden wir immer irgendwann einmal enttäuscht. Da wird man extrem schnell enttäuscht, weil man eben nie so getragen wird, wie man das gerne hätte. Man wird schon getragen, auch hier, aber ein bisschen mehr wäre schon noch schön. Und wenn ich dann die andere suche, die mich da tragen und so und mich mehr besuchen und so weiter, dann merke ich, ich werde immer irgendwann enttäuscht. Aber wenn ich umdenke und denke, ich schaue, wo kann ich andere tragen, dann passiert auch wieder etwas ganz Paradoxes. Dann wird man nämlich aufblühen. Das ist ganz ein wunderbares Geheimnis. Wer andere trägt, blüht auf. Ich glaube, das hat mit der Frucht des Geistes zu tun. Der Heilige Geist, der ja in uns lebt und uns zu tragenden Persönlichkeiten machen möchte, der wirkt ja diese Frucht in uns. Und die Frucht des Geistes ist immer auf den anderen ausgerichtet, habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Oder die Liebe, die Freundlichkeit, die Demut oder Sanftmut heißt es genau genommen. Und so weiter. Das ist auf den anderen ausgerichtet. Die Frucht des Geistes bewirkt, dass ich anderen die Liebe zeigen kann. Und wenn man das macht und andere trägt, dann blüht man auf. Wunderbar. Ich möchte deshalb heute Morgen mal wieder den Aufruf machen. Bitte tragt mit. Seid nicht nur Zuschauer, seid auch auf dem Spielfeld. Oder ich liebe es ja, Fußball, ja, zu schauen, auch zu spielen. Und das Spielen wird immer anstrengender, aber schauen ist noch schön. Und dann bin ich bin vielleicht so einmal, ich gebe es jetzt zu, einmal pro Jahr im Stadion. Am liebsten bin ich gebe es auch zu, bei meinem Erzfeindverein so in Basel, da im Joggeli-Stadion, weil dort hat es über 30.000 Zuschauer jeweils. Und dann fällt mir auf, da sind 30.000 Experten im Stadion. Die wissen alles besser. Oder die wissen, wie man den Pass besser gespielt hätte, was der Schiri besser entschieden hätte, welche Spieler der Trainer besser aufgestellt hätte. Und der Verein hat im Winter sowieso die falschen Spieler eingekauft. Die wissen alles besser. Und ich denke mir manchmal, da stehen die Falschen auf dem Platz. Die da in den Rängen, die wüssten, wie man Tore schießen müsste. Es sind die Falschen auf dem Platz. Und manchmal komme ich mir in der Gemeinde ähnlich vor. Die in den Zuschauerrängen wissen immer alles besser. Also das müsste man so und das so und so. Und ich möchte euch ermutigen, kommt doch aufs Spielfeld. Wisst ihr, nur auf dem Spielfeld kann man Tore schießen. Nur auf dem Spielfeld werden Tore geschossen. Aber die auf der Tribüne wissen es oft am besten. Deshalb, wenn ihr es ja so gut wisst, helft mit. Tragende Steine. Als lebendige, tragende Steine in der Mauer. So, und nun wechselt das Bild noch. Petrus hat jetzt von der Mauer da gesprochen und nun schreibt er hier von der heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Es wechselt also das Bild, wir sind nicht nur Steine, wir sind auch Priester. Heilige Priester. Heilig meint abgesondert, von der Sünde ausgesondert für Gott. Und Priester, das waren ja diejenigen, die von morgen früh bis abends spät Gott gedient haben. Und sie haben Gott dadurch gedient, dass sie Opfer gebracht haben. Ich bin in meiner stillen Zeit unter anderem wieder im 3. Mose. Und ich denke mir, wenn ich da Priester gewesen wäre, so Levit, da hätte ich so viel auswendig lernen müssen. Oder welche Opfer man wann genau bringt und so. Und welche Opfer man verbrennt, welche man dann noch essen darf. Die waren die ganze Zeit am Dienen, Gottes Willen umzusetzen, am Opfern. Nun, ich bin sehr, sehr dankbar, steht da, dass wir nicht mehr opfern müssen, sondern geistliche Opfer bringen dürfen. Also nicht mehr die irdischen. Jesus Christus ist ja das eigentliche Opfer. Und auf der Grundlage dieses eigentlichen Opfers dürfen wir nun geistliche Opfer bringen. Und nun ist die große Frage, was sind denn diese geistlichen Opfer, die wir heute opfern dürfen oder opfern sollen? Das zweite Wort für opfern hier übrigens heißt wörtlich eigentlich hinauftragen. Oder so wie man das Tier hinaufgetragen hat auf den Altar. Und deshalb ist meine Frage heute, welche sind diese geistlichen Opfer, die wir hinauftragen zu Gott? Also die wir Gott bringen sollen. Ich möchte mal ein paar mögliche Opfer erwähnen. Zuerst einmal steht in Römer 12, Vers 1, dass wir unsere Leiber als Gott wohlgefällige, lebendige Opfer darbringen sollen. Also die Bibel, Paulus genau genommen, schreibt, wir sollen unsere Leiber, unsere Körper als Gott wohlgefällige Opfer bringen. Zum Beispiel dadurch, dass wir morgens sagen, Jesus Christus, ich stelle dir heute Morgen mein Leben zur Verfügung. darfst über meinen Willen, meine Gefühle, meine Gedanken bestimmen. Ich gebe dir meine Glieder, meine Ohren, meinen Mund, meine Augen, meinen Kopf, meine Hände, meine Füße, alles, was ich bin und habe. Hier bin ich. Gebrauche mich. Wer mit dieser Einstellung lebt, wer dieses Gebet immer wieder ausspricht, der wird Veränderung erleben. Der wird erleben, wie er plötzlich brauchbarer wird für Jesus Christus. Wie da Gott einen beginnt zu gebrauchen und zu führen. Und plötzlich erlebt man Zeichen und Wunder und Wunderbares mit Jesus Christus unterwegs. Also ein erstes Opfer ist unser Leben. Dann wird in der Bibel auch gesagt, dass unsere Gebete wie Opfer sind. Ich könnte jetzt einige Bibelstellen anfügen, möchte mich auf Offenbarung 8, Vers 3 begrenzen, wo es ja heißt, ich lese das vor, von dem vielen Räucherwerk, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Da werden die Gebete bezeichnet als das, was im Räucheropfer zu Gott emporgeht. Und wer betet, wird schnell einmal feststellen, dass Beten Opfer bringen ist. Aber wenn man da persönlich betet, das ist oft mit großen Opfern verbunden. Ich weiß noch gut, dass ich da im Gimmi plötzlich die Idee hatte, morgens zu beten. Muss man so früh auf den Bus, oder? Und dann noch eine Stunde früher aufstehen. Und wer mich kennt, also das war wohl eines der größten Opfer überhaupt. Oder abends, ja, okay. Aber morgens, vielleicht geht es dem einen oder anderen so. Opfer bringen, wenn man da betet. Und dann betet man für andere Menschen. Auch das ist ein Opfer. Die Familienglieder, die Leiter der Gemeinde und andere Menschen in der Gemeinde. Dann die Missionare. Ich denke an Miriam, an Melanie. Und vielleicht kennen wir noch weitere Missionare. Und wir beten für diese. Das ist Opfer bringen. Und dann wissen wir ja, wir hören es oft, man sollte auch beten mit dem Ehepartner und in der Familie und so. Aber der Familienalltag ist oft so stressig. Wo kann man da Zeit finden zum Gebet? Ist oft mit großen Opfern verbunden. Dass man da Zeit sich nimmt. Und dann habe ich vor 2 Wochen ja ausgeführt, dass wir als Gemeinde dem Gebet oberste Priorität geben möchten, auch gerade in diesem Jahr. Ja, und nun soll man also an diesen Gebetsabend kommen, das ist mit Opfer verbunden, das sage ich euch. Also jeder, der am letzten Mittwoch dabei war, hat ein Opfer gebracht. Vielleicht wäre das der einzige Abend in der Woche gewesen, wo man Zeit für sich selbst zur Verfügung gehabt hätte. Das ist ein Opfer. Und übrigens, was bringt es überhaupt für mich, wenn ich da mit anderen bete? Was bringt es mir? Ja, nicht so viel in erster Linie. Das sind Opfer, die ich bringe. Gebet als geistliche Opfer. Und dann nehme ich an, dass auch die Mitarbeit an diesem geistlichen Haus mit Opfer verbunden ist. Ich habe vorher die Ältesten erwähnt, oder? Das ist ja nicht so, dass das Tragen einfach eine Aufgabe ist, oder? Sondern das ist auch noch mit Zeit verbunden. Mit Kraft und Energie. Wenn man da andere besucht, dann hat man zusätzliche Sitzungen, wenn man da noch Ressort leitet und so. Und wenn es dann noch Schwierigkeiten gibt in diesen Teams, gibt es noch zusätzliche Abende, die man dann aufwenden muss. Das passiert alles im Hintergrund. Wer Ältester ist, bringt große Opfer. Aber auch die Hauptleiter, also Diakone und diakonischen Hauskreisleiter-Ehepaare, es ist mit großen Opfern verbunden. Denke hier gerade an die Hauskreisleiter, oder? Dann bereitet man sich alle 2 Wochen auf so einen Abend vor. Dann lädt man ein und dann darf man noch Süßigkeiten und so aufstellen und so. Und dann ist ja dann noch der Teppich, oder? Der berühmte, der immer wieder kaputt geht, anscheinend. Naja, vielleicht ist das auch nicht so schlimm. Aber jedenfalls, man muss dann immer wieder sauber machen. Übrigens vermute ich mal, die meisten machen vorher fast mehr sauber als nachher, weil man möchte ja einen guten... Oder das ist alles mit Opfer verbunden. Große Opfer. Dann haben wir noch ganz viele, die eben auch im Hintergrund große Opfer bringen. Denke an den Gastrobereich. Also ich empfinde das als große Opfer. Ich bin sehr dankbar, dass hier gewisse so sehr dienen, diese Opfer bringen.
Oder es scheint uns selbstverständlich, dass wir heute nach dem Gottesdienst noch das Knöpfchen auf der Kaffeemaschine drücken können. Aber da muss jemand vorher Wasser einfüllen und nachher die Kaffeemaschine wieder putzen. Das ist jetzt nur ein kleiner Dienst. Aber es ist ein Opfer. Dann die Raumpflege. Heute Morgen saß ich mit meinem Sohn schon etwas früher auf diesem Stuhl da, hinter der Reihe. Dort sitzt jetzt auch jemand. Wenn der auf den Boden schaut, sieht er vielleicht so Zipfelkrümeli oder so. Ja, das muss dann wieder geputzt werden, habe ich mir gedacht. Aber vor allem habe ich mir gedacht, vorher war gar nichts dreckig hier. Da hat jemand geputzt. Also ich, nur so, keine Angst, ich habe es wieder aufgelesen, was ich gesehen habe. Nicht, dass man jetzt da so. Aber ich denke, wir bringen heute ein bisschen Dreck hinein. Ich habe mir schon manchmal überlegt, warum ist das nicht umgekehrt, dass man den Dreck hinausträgt und nicht hinein. Aber ja, ist halt so. Und da muss dann jemand kommen und putzen. Und ich, klar, ich bin jetzt vielleicht nicht gerade der Maßstab. Mein Sauberkeitsempfinden ist nicht höchst ausgeprägt. Aber ich hätte jetzt noch nie den Gedanken gehabt, dass man doch ein bisschen besser hätte putzen sollen. Oder weil hier gewisse Opfer bringen in der Raumpflege. Haben wir auch noch die Website, die ist immer sehr aktuell, da staune ich. Und ich weiß sehr wohl, wie schnell eine Website alt wird, schneller als neu. Also da staune ich. Oder das ist auch ein Opfer. Und dann der Druckerdienst, wir haben heute den Doppelpunkt in großer Ausführung. Ah, ich habe auch schon einige Male gedruckt. Das ist manchmal sehr mühsam, je nachdem, was man da genau einstellen muss. Große Opfer, mit großer Zeit, mit großem Zeitaufwand auch verbunden und so. Also die Mitarbeit an diesem geistlichen Haus ist mit Opfer verbunden. Und dann aber wollen wir ja auch Menschen zu Jesus führen. Auch das ist mit großen Opfern verbunden. Oder wenn man da jemanden mitnimmt an einen Glaubensgrundkurs, habe ich das wieder gedacht, als ich da letztes Mal diesen mitgestalten durfte. Da kommt man 6 Abende, nimmt jemanden mit. Dann kann ich mir vorstellen, was dann noch daneben alles abläuft, mit dem Telefonieren oder Sprechen. Und vielleicht muss man noch sagen, schau, gib doch Matthias noch eine zweite Chance, oder komm doch noch einmal, vielleicht hat er es nicht so gemeint, oder weiß auch nicht, wie man da lieb zusprechen muss. Sagt, komm, kannst du dann am Schluss dein Urteil bilden? Opfer bringen. Oder Evangelisation, da in einigen Wochen mit Beat Abri lädt man jemanden ein, und ich weiß, wie viele letztes Jahr eingeladen haben. Und wie viele Absagen da gekommen sind. Oder wir sehen dann nur, dass nicht so viele da sind, aber dass im Hintergrund noch etwa 5-mal mehr Leute eingeladen wurden. Das vergisst man dann oft. Es sind große Opfer nötig heute, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber nur, wenn wir Opfer bringen, können Menschen gerettet werden. Nur, wenn wir Opferbereitschaft aufbringen, können Menschen gerettet werden. Aber das wieder gedacht, der Vorbereitung, als ich so über die Missionare nachgedacht habe. Gerade auch in der Vergangenheit. Wie viele haben da Opfer gebracht, dass zum Beispiel in China heute so unglaublich viele Menschen in einer Gemeinde sind. Ich denke an Hudson Taylor, oder? Wir haben ja da wieder Jubiläum. Unglaublich diese Opfer in einer Zeit ohne Flugzeug. Opferbereitschaft haben einige oder viele vielleicht sogar ihr Leben gelassen, damit Menschen gerettet werden können. Übrigens, wer sich interessiert für Kirchengeschichte, kann sich mal die Frage stellen, wie das Evangelium in die Schweiz gekommen ist. Ganz interessante Geschichte. Auch mit sehr, sehr vielen Opfern verbunden. Von Menschen, die Sonntag für Sonntag kilometerweit gelaufen sind. Opfer bringen. Und dann, manchmal, das ist vielleicht noch ein besonderes Opfer, muss man eine gläubige Person wieder zu Jesus führen. Oder das ist etwas, da denken wir nicht so gerne darüber nach. Aber die Bibel sagt, wenn jemand sündigt, sollen wir diese Person zurechthelfen. Sie zu Jesus nach Golgatha führen und sagen, schau, dort ist Vergebung. Und das ist mit großen Opfern verbunden. Klar, kritisieren, das können wir gut. Aber wenn es dann um Sünden geht, das ist so etwas Privates und so, das braucht unglaublich viel Kraft, da jemanden zu Jesus zu führen. Und jetzt noch ein spezielles Opfer zum Schluss. Dieses Opfer, das hätte ich wohl kaum so in einer Predigt, in einer Freikirche einfach so mal erwähnt, aber es steht halt in der Bibel. Und das ist in Philipper 4, Vers 18, wo es heißt, dass wenn wir Geld geben, das auch ein geistliches Opfer ist. Ich habe mir dann gedacht, ja stimmt, deshalb nennt man ja diese Kollektentöpfe oft auch Opferstöcke, oder? Weil man da ein Opfer hineinlegt. Oder man hat früher das Opfer gesammelt. Opfer. Vor gut 3 Monaten stand Daniel hier an dieser Stelle und hat uns informiert, wie die finanzielle Lage aussieht in unserer Gemeinde. Wir hatten damals, Anfangs Oktober, etwa 40.000 Franken mehr ausgegeben, als durch Kollekten und Gaben eingenommen wurde. Und nun darf ich euch verkündigen, dass per Ende Jahr wir einen Überschuss von 2.000 Franken etwa haben. Und das erfüllt mich mit unglaublicher Dankbarkeit. Dass hier Menschen sitzen, die sogar im Bereich der Finanzen, das ja das höchst Privateste des Lebens überhaupt ist, Opfer bringen. Unglaublich. Und ich kann euch beruhigen, ich habe keine Ahnung, wer was gegeben hat. Die rechte Hand soll ja nicht wissen, was die linke gibt, und so möchte ich das auch weiterhin nicht wissen, aber jedenfalls bin ich einfach dankbar. Es geht ja nicht nur um meinen Lohn, es geht ja noch um viel mehr. Naja, mir geht es vor allem darum, dass Menschen gerettet werden können. Dass Menschen hier und in der ganzen Welt gerettet werden können, das braucht finanzielle Opfer. So, nun zum Schluss steht hier noch in unserem Text wohl das Wunderbarste. Es steht da, Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Gott gefällt es, wenn wir Opfer bringen. Er hat Freude daran, wenn Menschen geistlich wachsen, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn er dadurch geehrt wird, dass sein Haus gebaut wird. Gott hat Freude daran. Aber er hat vor allem deshalb Freude daran, weil diese Opfer durch Jesus Christus gebracht werden. Jesus Christus ist es, der diese Opfer in uns bewirkt, uns diese Freude schenkt, diese Opfer zu bringen. Wer nun nach Hause geht und sagt, so, und ich muss jetzt Opfer bringen und so, der steht in der Gefahr, auszubrennen. Wenn man da immer nur gibt und gibt und gibt. Aber Jesus Christus möchte uns diese Kraft schenken, und deshalb ist das Entscheidende, dass wir zu Jesus kommen, zu ihm kommen, und er diese Kraft in uns bewirken kann. Dann werden wir auch Freude haben am Tragen und Freude haben am Opfer bringen. Und wenn wir durch Jesus diese Opfer bringen, dann werden wir plötzlich feststellen, dass darauf sogar Segen liegt, weil diese Opfer sind Gott willkommen. Und ich sage es jeweils bei den Jugendlichen etwas platt, aber ich sage, Gott lässt sich eigentlich nichts schenken. Klar, man kann ihm viel schenken, aber letztlich lässt sich Gott nichts schenken. Er gibt unendlich viel mehr immer zurück. Zuerst und auch dann immer wieder. Opferbereitschaft führt zu Segen. Nun, wie dieser Segen genau aussieht im Leben, ganz individuell, das kann ich nicht sagen. Es könnte sein, dass man plötzlich erlebt, wie die eigenen Kinder den Glaubensweg gehen. Es kann sein, dass wir als Gemeinde erleben, wie junge Menschen sagen, ich gehe in die Mission. Ich bin bereit, da alles aufzugeben. Aber vor allem, denke ich, werden wir gemeinsam erleben, wie Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Zusammenfassend war es mir heute Morgen ein Anliegen, uns zu ermutigen, kommt zu Jesus. Erlebt es. Jesus Christus, er trägt. Er ist der Stein, der im Leben und im Sterben trägt. Und wir kommen zu Jesus, um ihm zu dienen. Wir sind als Steine in diese geistliche Mauer, in die Gemeinde eingefügt. Zuerst mal oben und dann immer mehr auch tragend. Ich möchte wirklich danken. Alle, die so viel tragen hier. Und dann sind wir als diese Steine eben auch noch Priester, interessanterweise, um Opfer zu bringen. Es gibt viele Opfer, die wir immer wieder bringen sollen. Unser Leben, die Gebete, die Mitarbeit, dass wir Menschen zu Jesus führen wollen und nicht zuletzt auch die finanziellen Opfer. Aber das Wunderbarste ist, dass Gott diese Opfer gefallen hat. Könnte vielleicht auch übersetzen, diese Opfer sind Gott hoch willkommen, von diesem Wort her. Er freut sich daran. Und diese Opfer werden letztlich auch Segen bewirken. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir zuerst einmal, dass du bereit warst, das Opfer schlechthin zu bringen, dein Leben für mich. Ich danke dir, dass du uns unendlich fest liebst. Dass du bereit warst, der Stein zu sein, der verworfen wurde, um nun der Grundstein auch von uns zu sein. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde das verstehen, was hier drin steht. dass wir tragende Steine sind, bereit auch Opfer zu bringen. Und Jesus, ich danke dir, dass das nicht einfach nur ein Appell von mir sein muss, sondern dass du diese Opfer selbst durch uns vollbringen möchtest, dass du uns Freude daran schenkst und dass du diese Opfer auch reich segnest. Und darum möchte ich dich bitten, schenke es, dass jeder, der hier Opfer bringt, jeder, der trägt, erleben darf, wie du Segen ins Leben schenkst. Amen.